Moin.
Wir sind im Gewaltsamlemmer 3-4. Worum ging es da? Nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben unsere Standardvoraussetzung, nämlich dass ein Körper K gegeben ist und ein K-Vektorraum V. Und jetzt haben wir eine Teilmenge M von V, also eine Menge von Vektoren. Und wir setzen voraus, dass diese Menge linear unabhängig ist über K. Nochmal kurz zur Wiederholung, was heißt das? Das heißt, dass die einzige Möglichkeit, wie man mit M als Linearkonvention den Nullvektor schreiben kann, die ist, bei der alle Koeffizienten 0 sind. Jetzt haben wir einen Vektor V aus dem Erzeugnis von M und wir wollen zeigen, dass es bis auf sowas wie Reihenfolge nur eine Möglichkeit gibt, den Vektor V als Linearkonvention in M darzustellen. Ich habe ein Bild gemalt, weil ich keine Ahnung habe, ob es hilfreich ist. Diese ganzen weißen Punkte sollen jetzt die Menge M darstellen. Der Kasten soll das Erzeugnis von M symbolisieren. Und was wir gestern noch besprochen haben, war, dass wenn man jetzt zwei Linearkombinationen hinschreibt für den Vektor V in M, dass man dann nur endlich viele Vektoren braucht, um diese beiden Linearkombinationen hinzuschreiben. Diese endlich vielen Vektoren passen mit einer Menge N0 zusammen. In meinem Beispiel sind die Punkte aus N0 jetzt so pink. Insgesamt 6 Punkte sind das in meinem Beispiel. Allgemein ist die Anzahl der Elemente in N0 irgendeine natürliche Zahl M. Und das alles funktioniert so, weil wir uns den Spezialfall, dass die Menge M leer ist, vorher schon angeguckt haben, den haben wir schon erledigt. Gut, jetzt haben wir also diese Menge M0. Wir nennen die Vektoren, die in M0 liegen, U1 bis UM. Durch diese Anzahl M ist dann schon vorgegeben, dass das paarweise verschiedene Vektoren sind. Und hier in dem Beispiel werden das die Vektoren U1 bis U6, die hier so pink eingemalt sind. So, was ist jetzt die Idee? Ich erkläre die zuerst am Bild. Wir haben den Vektor V jetzt zweimal dargestellt. Und eine Möglichkeit, wie das im Bild aussehen könnte, wäre, dass man den Vektor V einmal bastelt mit Hilfe der Vektoren U1, U2 und U4 und einmal mit Hilfe der Vektoren U3, U5 und U6. Zum Beispiel, die ganze Menge M0 besteht aus allen 6 Vektoren, die man insgesamt braucht. Es kann aber auch sein, dass man in beiden Linearkombinationen einen der Vektoren benutzt. Es kann auch sein, dass man bei einer Linearkombination eine Überschneidung hat und dass manche Vektoren in der einen Linearkombination gar nicht gebraucht werden. Das macht aber nichts. Wir nehmen alle, die in einer der beiden Linearkombinationen vorkommen. Das sind insgesamt immer noch n Geschiede. Und wenn ich jetzt den Vektor V als Linearkombination hinschreibe, dann benutze ich alle Vektoren aus der Menge N0. Und wenn einer sozusagen nicht gebraucht wird, dann schreibe ich ihn trotzdem hin, aber mit dem Körperkoeffizienten 0 davor. Auf die Art und Weise kann ich dann beide Male einfach alle Vektoren aus N0 benutzen. Ich muss nicht darauf achten, wie viel ich gebraucht habe. Und ich weiß, wenn der Vektor nicht gebraucht wird, steht einfach eine 0 davor. Auf die Art und Weise werden die Bezeichnungen einfacher. Ich kann nämlich jetzt einfach zweimal alle Vektoren von U1 bis UM benutzen, mit entsprechenden Skalaren davor. Und ich muss nicht sagen, in der einen Linearkombination ist es so und in der anderen ist es so. Das macht die Notation einfach. Mit dieser Vorbereitung schreiben wir jetzt zwei Linearkombinationen hin. Jetzt brauchen wir nur noch Skalare. Lambda 1 bis Lambda M sind die Skalare für die erste Darstellung von V. Und μ1 bis μm sind die Skalare für die zweite Darstellung von V. Und wie gesagt, wenn man halt nicht alle Vektoren als N0 braucht, dann sind irgendwelche dieser Lambda oder μ zu 0. Das stört uns überhaupt nicht. Wir wählen das alles so, dass man V auf zwei Arten darstellen kann. Nämlich einmal als Summe von I gleich 1 bis M über die Produkte Lambda I mal U I. Das ist die eine Linearkombination, die V ergibt. Und die andere bekommen wir, indem wir auch wieder über U1 bis UM laufen, aber diesmal benutzen wir die Koeffizienten μ. Wenn Sie meine μs und us mal nicht unterscheiden können, dann bitte sofort beschweren. Ich mache den hier lang, damit man das hoffentlich lesen kann, auch hinten. Und zeige bitte was sagen. Gut. Soweit? So gut ist eigentlich noch nichts passiert. Wir haben nur die Situation so zusammengefasst, dass wir damit gut arbeiten können. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wir wissen ja nichts. Wir wissen nur, dass M linear unabhängig ist. Ansonsten haben wir überhaupt keine Ahnung. können wir daraus eine Darstellung vom Nullvektor basteln? Da ist eine Idee. Genau, man könnte einfach sagen, haha, ich kriege den Nullvektor, indem ich rechne v minus v. Und dann setze ich für v einmal die linke Seite ein und einmal die rechte. Dann kriege ich insgesamt eine Linearkombination für den Nullvektor, fasse die Koeffizienten zusammen und hoffe, dass ich dann irgendwas sehe. Das tun wir jetzt. Ich schreibe den Nullvektor als v plus minus v. Minus v bekomme ich aus einer Linearkombination, indem ich einfach bei 1 daran das Vorzeichen setze. Das heißt, wenn ich jetzt einsetze, dann kann ich zum Beispiel hier das erste v die linke Seite einsetzen. Dann steht da diese Summe, I gleich 1 bis n, lambda I mal ui. Und jetzt setze ich hier direkt ein, dass ich das Minuszeichen in diese einzelnen Skalare reinziehen kann. Das ist eine der vielen Rechenregeln in Vektorrechnung. Das heißt, jetzt steht hier die Summe I gleich 1 bis n minus mu I mal ui. Und warum habe ich das so hingeschrieben? Na, weil Sie jetzt sehen, dass man insgesamt alle Vektoren u1 bis um hier so wie es aussieht, zweimal benutzt, einmal mit dem einen Skalar, einmal mit dem anderen. Das kann man natürlich zusammenfassen. Zu einer Linearkombination, wo U1 bis UM nur jeweils einmal auftreten, die Skalare, die davor stehen, die fasse ich einfach zusammen. Was passiert jetzt also? Das ist wieder eine Rechenregel, Distributivgesetz, also quasi Distributivgesetz für Skalarmultiplikation und Vektorenaddition. Dann steht hier jetzt immer Lambda I plus minus μ I. Und das Ganze mal um. Das ist eine Linearkombination in M. Nehmen wir mal I gleich 1. Wir wissen jetzt, Lambda 1 plus minus μ 1 ist die Null des Körpers. Was sagt uns das? Ganz intuitiv, was würden Sie jetzt daraus schließen? Ich habe eine Idee, ich habe zwei Ideen, sehr gut. Drei, aha, okay.
Dann fangen wir hier mal an.
Was muss gleich sein? Mühe und Lambda. Und wir überlegen mal, warum das stimmt. Wir überlegen mal, so, dass das hier, das sind ja Körperelemente. Dieses Körperelement plus dieses Körperelement ergibt 0. gezeigt, was wir zeigen wollten. Wenn wir uns einmal auf eine Reihenfolge der benutzten Vektoren festlegen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wie man einen Vektor aus dem Erzeugnis von M hinschreiben kann. Und der Grund, warum das so funktioniert hat in der Argumentation, war die lineare Unabhängigkeit von M. Im nächsten Beispiel werde ich Ihnen zeigen, dass man das auch tatsächlich nicht weglassen kann. Wenn man die lineare Unabhängigkeit nicht hat, dann funktioniert das so nicht mehr. Gibt es Fragen, bevor ich das Beispiel mache? Was möchten Sie noch wissen? Okay, Beispiel dazu. Ich finde, dass es immer eine wichtige Frage ist bei solchen, das ist eher eine Bemerkung. Ich finde wichtig bei solchen Resultaten, dass man sich mal kurz fragt, wo sind die Voraussetzungen eingegangen? War da vielleicht eine dabei, die überflüssig ist? Könnte ich was Allgemeineres zeigen? Und wenn die notwendig sind, dann ist immer schön, sich mal zu überlegen, was für Beispiele fallen mir ein, wo das schief geht, wenn eine der Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Das tun wir jetzt. Das ist wirklich eher eine Bemerkung. Für linear abhängige Mengen ist das Lemma falsch. Die lineare Unabhängigkeit ist richtig. Und hier ist ein Beispiel für eine Menge, an der man das sehen kann. Wir arbeiten jetzt in R hoch 4. Sei M die Menge 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 1 und 3, 2, 0, 4. Dann schauen wir uns jetzt einen Vektor an. Und zwar den Vektor, ich fange mal in der Mitte an, 6, 4, 0, 8. Eine Möglichkeit, den in M darzustellen, sehen Sie bestimmt alle. So wie das da jetzt steht, wer kann mir das sagen? Ganz einfache Möglichkeit, den als Linearkombination hinzuschreiben. Ah, viele Leute, das ist toll. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Richtig, zweimal der letzte Vektor. Damit fange ich hier vorne an. Aber es gibt halt auch eine andere Möglichkeit. Ah, Sie sehen noch eine andere Möglichkeit? Zweimal den ersten und viermal den zweiten. Ich gucke mal, ob ich das auch habe. Ja, das ist genau das, was ich auch habe. Und wahrscheinlich gibt es sogar noch viel mehr Möglichkeiten. Zweimal den ersten. Viermal den zweiten. Wir gucken nochmal kurz. Vorne hat man dann 2 plus 4, das ist 6. Dann 0 plus 4, das ist 4. 0, 0. 4 plus 4 ist 8. Genau, passt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Arten, diesen Vektor zu schreiben. Denn einmal habe ich nur den letzten benutzt und einmal habe ich den letzten gar nicht benutzt und dafür die ersten beiden. Das ist wirklich verschieden. Und das funktioniert deshalb, weil diese Menge linear abhängig ist. Und die Frage ist jetzt, was möchte man? Manchmal möchte man Mengen haben, in denen man viele unterschiedliche Arten hat, etwas darzustellen. Aber für manche Situationen ist es sinnvoller, wenn man weiß, dass jede Linearkombination oder dass jeder Vektor, den man überhaupt darstellen kann, auch nur auf eine Weise darstellbar ist. Das hilft später in vielen Argumenten, wir werden das ganz oft benutzen. Wir finden eine Darstellung und wissen dann, ah, das muss jetzt die eine sein, die wir schon kennen, denn es gibt nur eine, denn die Menge ist linear unabhängig. Und das Thema, zu dem wir hinwollen, ist das Thema, wie kann ich alle Vektoren eines Vektorraums auf eine möglichst kompakte Art beschreiben, sodass ich nicht jeden Vektor einzeln hinschreiben muss, sondern was könnte uns einfallen, was für eine Möglichkeit haben wir, mit ganz wenig Informationen alles über den Vektorraum zu sagen, was man so wissen möchte. Und was wir jetzt schon gesehen haben ist, die Beschränkung auf linear unabhängige Mengen verschafft uns einen Vorteil, wenn es darum geht, Informationen zu speichern, denn jeder Vektor ist dann eben nur einmal darstellbar, wenn überhaupt. Und auf die Art und Weise haben wir sozusagen überflüssige Möglichkeiten der Kombination ausgeschlossen. Als nächstes gucken wir uns einen weiteren Aspekt davon an. Es ist nämlich so, dass nicht alle Möglichkeiten, Linearkombinationen hinzuschreiben, gleich praktisch sind. Stellen Sie sich eine Menge von Vektoren vor mit ganz komplizierten Einträgen, ganz krumme Zahlen und wenn Sie da irgendwas darstellen wollen, dann müssen Sie ewig lange ausrechnen, bis Sie die richtigen Koeffizienten finden und das dauert immer Tage. Und jedes Mal, wenn Sie eine
wünschen, eine Menge von Vektoren, mit der sie die gleichen Linearkombinationen hinkriegen, also die gleichen Vektoren schreiben können, aber viel einfacher, sodass die Koeffizienten viel einfacher zu finden sind. Das wäre super. Das wäre auch für Computerprogramme super, wenn man da immer Möglichkeiten hätte, die Algorithmen schnell zu machen, einfach weil die Menge, von der man ausgeht, eine schnelle Berechnung der Koeffizienten erlaubt, wäre das super. Und da wollen wir als nächstes hin mit den kleinen Ausgangssatz. Es kommt noch ein großer. Dieser Vektoren, die wir uns da anschauen, linear unabhängig ist, genauso wie in dem Lemma davor. Hinschreibe, was passiert. Die Frage ist, kann ich einen Vektor, der so rumliegt, den ich so habe, kann ich den in diese Menge reintauschen? Das heißt, ich schmeiße was raus und werfe meinen Vektor da rein stattdessen. Und zwar so, dass das, was rauskommt, eine Menge ist, die immer noch linear unabhängig ist und die immer noch genau das Gleiche erzeugt. Das ist die Idee. Ich möchte also, dass alles, was ich damit darstellen kann, auch von der neuen Menge dargestellt werden kann. Die neue Menge soll auch linear unabhängig sein, aber mein Lieblingsvektor soll da drin liegen und stattdessen soll ein anderer rausfliegen. Hintergrund, wenn ich Vektoren habe, mit denen ich besonders gut rechnen kann und wo ich schnell Darstellungen finde, die hier aber nicht drin liegen, dann habe ich vielleicht eine Möglichkeit, die da reinzutauschen, sodass dann hinterher die Menge von Vektoren besser aussieht, angenehmer aussieht, irgendwie für mich besser handhabbar. Und hier ist der Trick, wie man das macht. Es sei W irgendein Vektor, den man überhaupt damit darstellen kann. Das heißt, W muss aus dem Erzeugnis von M kommen. Jetzt schreiben wir den ein bisschen genauer hin. Wir brauchen Koeffizienten Lambda 1 bis Lambda N aus K, so dass man das W schreiben kann als Linearkombination mit diesen Skalaren. Der nicht 0 ist. Sagen wir mal Lambda Menge, die nur wählt. Das sind immer K-Erzeugnisse. Das steht hier auch überall dran. Das ist gut. Heißt also, wir haben nichts verloren. Der Vektor ist immer noch als Kombination streitbar, aber er ist eben nicht mehr in dieser erzeugenden Menge drin, sondern stattdessen ist ein Vektor drin, den wir aus irgendeinem Grund besser finden.
Glaube, dass ich dieser Linearkonversion hier noch einen Namen geben möchte. Dann kann ich mich da gleich direkt hier das. Ich nenne das mal Tannenbaum. Insbesondere die Vektoren V1 bis Vn, den Vektor W, die Darstellung Tannenbaum. Und wir greifen uns zum J.
Hier steht aber auch noch, dass diese Menge L, die wir uns da gebastelt haben, auch linear unabhängig ist über K. Was wir also erstmal zu tun haben, ist einfach nur ein Test auf lineare Unabhängigkeit. Haben wir gestern schon gesehen, wie das geht. Was macht man? Man nimmt sich die Leute her, schreibt eine Linearkombination für den Nullvektor hin und versucht irgendwie rauszukriegen, dass die ganzen Skalare Null sein müssen. Tun wir doch also mal genau das. Also, wir zeigen jetzt die lineare Unabhängigkeit. Das ist das erste Stückchen des Beweises. Und dafür nehmen wir uns entsprechende Koeffizienten her. Ich habe es jetzt so organisiert, dass man an den Bezeichnungen sieht, auf welche Vektoren sich die Skalare beziehen. Frau J ist rausgeflogen, stattdessen ist W dabei und deswegen sehen die Bezeichnungen so aus, wie sie das jetzt tun. Seien μ1 bis μj-1 und jetzt überspringe ich μj, weil ja Frau J nicht da ist. Stattdessen kommt μj plus 1 bis μn. Jetzt brauche ich noch ein Skalar für B und den nenne ich μ. Und einzelne Leute sollen aus K sein. Und zwar so, dass ich eine Darstellung für den Nullvektor bekomme. Ah, ich mache es mal nicht als Unzeichen, sondern explizit. Ich möchte gerne haben μ1 mal V1 und so weiter. Irgendwann bin ich bei μ j minus 1.
Ja, aber warum ist der E und nicht V am Ende?
Noch mehr? Bevor wir jetzt weiter argumentieren? Dann schauen Sie doch bitte mal mit mir zusammen auf diese letzte, auf diesen letzten Ausdruck. Ja? Ja, Moment. Ich brauche noch einen Schritt davor. Der Schritt davor ist, dass wir feststellen, was für Vektoren hier benutzt werden. Hier kommen die Vektoren V1 und so weiter bis Vn vor, aber der Vektor Vj ist hier in der Mitte nicht dabei, nur die anderen. Vj kommt dafür hier hinten nochmal vor. All diese Vektoren kommen aus der Menge m, mit der wir angefangen haben. Das heißt, es ist eine Linearkombination mit m. Und jetzt kommt das Argument des Kollegen. M ist linear unabhängig nach Voraussetzung. Das heißt, bei dieser Linearkombination wissen wir auf einmal was. Wenn da 0 rauskommt, müssen die beteiligten Körperelemente 0 sein. Alle. Die Vektoren an, die nicht zum Ende
minus Lambda J mal Vj. Und dann bekommen wir eine Darstellung sozusagen für Lambda J mal Vj mit Hilfe der anderen Vektoren und W. Das steht auf der anderen Seite. Wir formen also erstmal Tannenbaum um.
Lambda i mal Vj.
dazwischen dran, werden wir uns schon darauf freuen, an einem Beispiel dieses Austauschen mal zu machen.
Thank you.
in einer Übungsserie oder in einer Klausur, die wir noch schreiben, da frage ich sie sowas wie hier ist so eine Menge, ist die Linie unabhängig? Über den Körper, was auch immer. Sie können das dann einfach nachrechnen. Wenn Sie das gut können, so from scratch sozusagen, dann machen Sie das. Aber es könnte ja auch sein, dass Sie sehen, ah, Moment, diese Menge kommt mir bekannt vor. Wir hatten in der Vorlesung ein Beispiel, das war fast genauso, das war eine linearunabhängige Menge und nur einer der Vektoren ist anders. Das heißt, ich zitiere das Beispiel aus der Vorlesung, tausche den einen Vektor mit diesem Prinzip und sage dann, die Menge ist linearunabhängig. Manchmal ist das einfacher, als es nochmal zu Fuß nachzurechnen. Aber erstens ist es Typsache, was man besser kann und zweitens hängt es vom Kontext ab, welche Rechnung jetzt gerade einfacher ist. Aber sich das als Trick zu merken, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Entschuldigung, ja. In dem Beispiel ist der Körper K der Körper R der reellen Zahlen. Danke. Gut. Wir steuern auf das nächste Beispiel zu. Das ist ein etwas größeres Beispiel. Und das habe ich vorbereitet, steht schon im StudentP und wir gucken uns das hier gleich auf dem Visualizer an. Vorher brauchen wir noch zwei neue Begriffe. Jetzt wollen wir nämlich über die Qualität von erzeugenden Systemen sprechen. Wir haben ja schon gesehen, manchmal hat man da so eine Menge stehen, die erzeugt den ganzen Vektorraum, aber man sieht schon, dass ein paar Vektoren überflüssig sind, die könnte man auch weglassen. Und das bringt uns zum nächsten Begriff. Für den Vektorraum V können zwei Dinge passieren. Möglichkeit 1, man kann noch Vektoren rauswerfen und erzeugt immer noch ganz V. Dann hat man das Gefühl, man hat vorher eigentlich zu viel gemacht. Möglichkeit 2, wenn man was rauswirft, erzeugt man nicht mehr den ganzen Vektorraum. Das heißt, das, was man da hat, ist wirklich unbedingt notwendig. Man kann nichts loswerden. Es ist nichts Ü-Flü. Und ein Erzeugungssystem, bei dem man nichts rauswerfen darf, ohne was zu verlieren, nennen wir minimal. System ist, dann müssen Sie nur nach der Minimalität gucken. Aber wenn Sie irgendeine Menge gegeben haben und gefragt wird, ist das ein minimales Erzeugungssystem, dann müssen Sie unbedingt beides nachweisen. Ist es überhaupt ein Erzeugungssystem? Wenn nicht, ist der Spaß sofort vorbei. Und wenn ja, dann müssen Sie noch die zweite Eigenschaft prüfen. Und jetzt kommt eine andere Perspektive. Diesmal gucken wir uns linear unabhängige Teilmengen von V an und wir fragen uns, kann man die noch vergrößern? Wir haben ja in einem Lemma gesehen, dass Teilmengen von linear unabhängigen Mengen immer linear unabhängig sind. Aber wenn man eine linear unabhängige Menge vergrößert und was Neues mit dazu nimmt, dann ist nicht so klar, was passiert. Vielleicht kommt wieder was
möglich mit dieser Eigenschaft. Das heißt, in dem Moment, wo ich noch irgendeinen anderen Vektor mit reinwerfe, geht die lineare Unabhängigkeit kaputt. Diese Mengen nennen wir maximal linear unabhängig.
Entschieden, das jetzt folgendermaßen zu formulieren. M heißt maximal linear unabhängig in V über K, genau dann, wenn gilt, erstens ist M überhaupt linear unabhängig über K und zweitens gilt, wenn M echt in einer Teilmenge von V enthalten ist, dann ist diese größere Teilmenge linear abhängig über K. Gut, und hier kommen ein paar Angebote. Gucken Sie einfach, was Sie sich gut merken können. Ein minimales Erzeugungssystem ist dadurch charakterisiert, dass es ganz V erzeugt, aber dass man auch nichts mehr weglassen darf. Eine maximal linear unabhängige Teilmenge von V ist dadurch charakterisiert, dass sie linear unabhängig ist und dass aber jedes Hinzunehmen weiterer Vektoren die Menge linear abhängig macht. Als eine Möglichkeit. Fragen?
Bei der Teilmenge von V
Nein, das sind in beiden Fällen Teilmengensymbole. M ist eine echte Teilmenge von B, B ist wirklich größer, das ist damit gemeint. Und B ist eine Teilmenge von V irgendeine, muss kein Teilraum sein. Vielen Dank für die Nachfrage. Was haben Sie noch für Fragen? Ja. Bitte lauter. Momentan wissen wir das noch nicht, aber natürlich werden wir uns damit beschäftigen. Ich komme da nachher noch drauf zurück. Danke. Ja.
Wenn B linear unabhängig ist, dann gilt das nicht.
Nein, das ist eine Definition. Das heißt, wir sagen, wenn M heißt nur dann so, wenn diese Eigenschaft erfüllt ist. Wenn es also möglich ist, eine größere linear unabhängige Menge zu finden, dann ist M nicht maximal linear unabhängig. Man kann noch was dazu nehmen. Ja, vielen Dank für die Frage. Und hier vorne war noch eine. Linear abhängig. Das ist ja gerade der Witz. Maximal heißt, wenn man es größer macht, ist man nicht mehr linear unabhängig. Deswegen maximal. Also minimal heißt, man kann es nicht mehr verkleinern mit der gleichen Eigenschaft. Maximal heißt, man kann es nicht mehr vergrößern mit der gleichen Eigenschaft. So ist das zu verstehen. Und mir ist total wichtig, dass Sie sich diese Begriffe minimal und maximal auch so merken, also mit man kann nichts wegnehmen oder man kann nichts mehr hinzufügen. Denn ein Fehler, der häufig passiert, ist, dass Leute denken, dass minimal und maximal etwas mit der Anzahl zu tun hat. Das ist aber Quatsch. Minimal zu sein heißt nicht, dass man irgendeine bestimmte feste, möglichst kleine Anzahl von Vektoren da drin hat. Es heißt nur, dass man nichts mehr weglassen kann. Und es gibt später eine Stelle in der Vorlesung, wo wir das nochmal thematisieren, weil es nämlich ein Standardfehler ist in der Prüfung. Die Hälfte der Leute erzählt da Quatsch, wenn ich sie danach frage. Und ich schaue mal, ob ich es in dieser Vorlesung hinkriege, das noch besser zu vermitteln, damit Sie alle diesen Fehler später nicht machen in der Prüfung. So, Beispiel. Jetzt kommt der Visualizer zum Einsatz. Ich brauche irgendwas zum Abdecken. Thank you.
In diesem Beispiel betrachten wir den Vektorraum R² über R, also die Menge aller Tupel, wo die beiden Einträge aus R kommen, mit den Verknüpfungen, die wir jetzt schon oft gesehen haben. Und ich habe jetzt ein erzeugendes System hingeschrieben. Das besteht aus den Vektoren 1, 0, 0, 2 und 1, 1. Ich hoffe erstmal, dass wir alle sehen, dass es wirklich ein erzeugendes System ist. Sehen Sie, dass man jeden Vektor aus R² damit basteln kann? Wer sieht es nicht und möchte noch mal kurz einen Kommentar dazu haben? Ist kein Problem, wir haben Zeit. Ja, wir haben ewig Zeit. Gut. Wir sehen also alle, dass es wirklich ein erzeugendes System ist. Dann sehen Sie aber vielleicht auch, dass man noch was weglassen könnte. Zum Beispiel könnte man den Vektor 0, 2 weglassen, denn mit 1, 0 und 1, 1 kriegt man schon alles hin. Man hätte auch den Vektor 1, 1 weglassen können, denn mit 1, 0 und 0, 2 kriegt man auch schon alles hin. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist dieses erzeugende System also nicht minimal. Ich kann auch was weglassen. Okay? So, dieses neue erzeugende System, ich habe jetzt mir das erste Beispiel rausgegriffen, 1, 0, 1, 1. Von dem behaupte ich, dass es minimal ist. Das heißt, ich behaupte erstens, dass es ein erzeugendes System für R² ist. Okay, das haben wir gerade alle schon, da waren wir uns gerade alle schon einig. Aber zweitens behaupte ich ja auch noch, dass man jetzt nichts mehr weglassen kann. Jede echte Teilmenge davon erzeugt nicht mehr den ganzen R², behaupte ich. Ist ja auch relativ einfach nachzuprüfen, denn was würde es bedeuten, wenn man da jetzt noch was weglässt? Na, dann bleibt man da mit einem der beiden Vektoren übrig oder sogar mit der leeren Menge. Gut, leere Menge ist Quatsch, die leere Menge erzeugt nur den Nullvektor, das ist nicht der ganze R², bei weitem nicht. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man einen der Vektoren nur weglässt? Moment, da habe ich nichts mehr zu aufgeschrieben. Was passiert, wenn ich nur einen der Vektoren weglasse? Na, wenn ich nur den Vektor 1, 0 habe und den anderen nicht, dann kann ich nur Vektoren aus R² bekommen, wo der zweite Eintrag 0 ist. Und das sind einfach mal nicht alle. Einverstanden? Da fehlt was. Okay. Andere Möglichkeit, ich nehme den Vektor 1, 1 und werfe den anderen raus. Kriege ich damit alle Vektoren aus R². Nee, da schütteln Sie zu Recht den Kopf. Ich kriege nur die, bei denen beide Einträge gleich sind. Die anderen kriege ich nicht. Das heißt, da habe ich auch wieder zu wenig und schwupp sind wir fertig. Nächstes Beispiel. Jetzt sind wir in R hoch 3. Es wird ein bisschen komplexer. Nee, das sollte ich nicht sagen. Es wird ein bisschen schwieriger, ein bisschen interessanter. Es wird ein bisschen interessanter. Wir haben jetzt drei Einträge. Da steht eine Menge, die zwei Vektoren enthält. Und ich behaupte, dass die linear unabhängig ist, aber nicht maximal linear unabhängig. Da müssen wir jetzt zwei Dinge klären. Wir gucken in die Definition. Erstmal muss die Menge überhaupt linear unabhängig sein. Und dann müssen wir noch gucken, kann man die vergrößern oder nicht. Lineare Unabhängigkeit, wie sieht es da aus? Wer braucht dazu Erläuterung? Wer sieht es einfach? Wer sieht, dass es linear unabhängig ist? Durch hingucken. Das ist okay, Sie dürfen das sehen. Ich sehe es auch. Wer sieht das? Aha. Ein paar Leute sehen es nicht. Dann reden wir noch mal kurz drüber. Wenn wir den Nullvektor mit diesen beiden Elementen da darstellen, dann kriegen wir ein Gleichungssystem, drei Gleichungen, zwei Unbekannte, weil wir da ja zwei Vektoren kombinieren. Und dann kriegen wir zum Beispiel sowas wie 0 ist der erste Skalar plus 0. Das heißt, der erste Skalar ist dann sofort 0 und dann ist der zweite auch 0 und dann sind wir sofort fertig. Das liegt daran, dass wir hier nur zwei Vektoren kombinieren. Besser? Fragen? Ich kann dazu gerne noch mehr erzählen oder was anschreiben. Gut, Sie sehen erstmal halbwegs zufrieden aus. Ansonsten, Jean-Luc ist ja noch irgendwo unterwegs. Das ist sonst der Moment zu sagen, ich hätte gern bei Beispiel 3.7 noch mehr Gequatsche. Und dann quatsche ich. Ich behaupte auch, dass die Menge nicht maximal linear unabhängig ist. Man kann also jetzt noch was dazu tun und die Menge bleibt linear unabhängig. Und ich habe auch ein Beispiel hingeschrieben. Nämlich den Vektor 0, 0, 1. Ich behaupte, dass man den noch mit dazu nehmen kann und die Menge bleibt linear unabhängig. Das heißt, vorher hatte man keine Maximalität. Und jetzt üben wir das nochmal. Deswegen habe ich das hier tatsächlich hingeschrieben. Vielleicht wird es auch gleich scharf. Vielleicht wird es auch gleich scharf. Vielleicht wird es auch gleich scharf. Ah. Du hast mich offensichtlich missverstanden. Oh.
Okay, wir beide müssen an unserer Kommunikation arbeiten. Jetzt habe ich Angst. Okay, Begründung und Üben. Wir üben die lineare Unabhängigkeit nochmal zu zeigen. Wir schreiben den Nullvektor als Linearkombination mit diesen drei Leuten. Das heißt, wir brauchen drei Körperelemente, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3. Wir schreiben die Linearkombination hin und kriegen drei Gleichungen. Wie sehen die drei Gleichungen aus? Na, die erste Gleichung ist Lambda 1 plus 0 mal Lambda 2 plus 0 mal Lambda 3 ist 0. Dann sehen wir sofort, dass Lambda 1 gleich 0 ist. Wir müssen da nichts weiter machen. Jetzt kommt die zweite Gleichung. Lambda 1 plus Lambda 2 plus Lambda 3 mal 0 ist 0. Wenn man da jetzt schon einsetzt, dass man weiß, dass Lambda 1 gleich 0 ist, von vorher steht da sofort Lambda 2 gleich 0. Das heißt, 2 von 3 sind schon erledigt. Und jetzt kommt die letzte Gleichung. Die letzte Gleichung, ja, sie ist lesbar, toll. Lambda 1 mal 0 plus Lambda 2 mal 1 plus Lambda 3 mal 1. Wenn man da jetzt einsetzt, dass man schon weiß, dass Lambda 2 gleich 0 ist von vorher, dann kommt raus Lambda 3 gleich 0. Das heißt, durch Hinschreiben und Hingucken und Einsetzen ist sofort alles fertig. Gibt es dazu Fragen? Was haben Sie für Fragen dazu? Ja? Ich stelle die Frage zurück ans Publikum. Wir haben den Nullvektor dargestellt, wir haben Gleichungssysteme hingeschrieben und haben rausbekommen, dass alle Koeffizienten, die da verwendet wurden, 0 sein müssen. Was haben wir jetzt also gezeigt? Wer kann das erklären? Danke für die Frage. Wer kann das erklären? Was haben wir gezeigt? Ja?
Wir haben gezeigt, dass es ja unabhängig sein muss, da eben alle Koeffizienten 0 sind, damit wir auf den Nullvektor kommen können. Es gibt keine andere Möglichkeit, Koeffizienten so zu wählen, dass man auf den Nullvektor kommt, außer alle zwei.
Ich hätte es nicht besser erklären können. Danke. So. Wenn wir jetzt zeigen wollen, dass diese neue Menge L, also die aus diesen drei Vektoren, die wir uns jetzt angeschaut haben, dass die maximal linear unabhängig ist, dann ist es ein bisschen aufwendiger, denn wir müssen uns jetzt ja klar machen, dass jeder neue Vektor, den man mit reinwirft, das Ganze linear abhängig macht. Gucken wir uns mal an, was wir dafür tun müssen. Wir nehmen also eine Teilmenge von V her, in der das L echt enthalten ist, die ist wirklich größer. Und wir wollen beweisen, dass die linear abhängig ist. Das ist nämlich das, was hier zu tun ist. Das, was hier B heißt, heißt jetzt da A in dem Beispiel. Wir wissen, dass es in der größeren Menge A etwas gibt, was nicht in L liegt. Da ist irgendein Vektor, der nicht in der Menge L liegt. Den nehmen wir uns her, der heißt jetzt W. Dann überlegen wir uns, wie sehen denn die Vektoren aus R auf 3 eigentlich aus? Na, das sind so Triple mit Einträgen, die reelle Zahlen sind. Schreiben wir das also mal hin. Unser Vektor W kriegt jetzt die Einträge X, Y und Z spendiert. Das sind reelle Zahlen. Und jetzt schreiben wir einfach eine Linearkombination hin, die W ergibt. Hier steht sie unten. Das war natürlich für mich so ein bisschen Fummeln auf dem Schmierzettel, klar. Aber hier steht das Ergebnis. Man kann den Vektor W als Linearkombination schreiben der drei Vektoren aus der Menge L. Das bedeutet wiederum, dass wenn man jetzt W und die drei ursprünglichen Vektoren kombiniert, wenn man sich diese Menge von vier Vektoren anguckt, dass dann da eine linear abhängige Menge rauskommt. Denn man kann ja mit all diesen Sachen, die wir uns gerade überlegt haben, eine Linearkombination für den Nullvektor hinschreiben, die nicht trivial ist. Hier steht sie. Augenblick, sie steht da bestimmt gleich wieder. Hey, es ist noch nicht Wochenende, mein Freund. Er denkt, es ist schon Wochenende. Ich schreibe es an die Tafel, wir haben ja Zeit. Er hat sich sogar den Zoom-Faktor gemerkt. Das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. So, wo sind wir denn? Hier,
ich zeig mal hier auf dem Schirm drauf.
Da ist die Zeile, die interessant ist. Da steht der Nullvektor. hier in dieser Zeile, da steht der Nullvektor und zwar kombiniert mit den Vektoren W und den Dreien, die aus der Menge L kommen. Da steht jetzt eine Linearkombination, die den Nullvektor ergibt, wo wir aber ganz klar sehen, dass da manchmal was steht, was nicht Null ist. Das heißt also, es ist eine nicht triviale Linearkombination für den Nullvektor und das heißt, die Menge ist linear abhängig. Wir haben jetzt also gesehen, dass wenn man irgendeinen Vektor, wirklich egal welchen, noch dazu nimmt zu den Dreien, dass man dann was linear Abhängiges kriegt. Das ist wirklich ziemlich stark und heißt, dass die Menge vorher schon maximal linear unabhängig war. Der Trick, der in Wirklichkeit dahinter steckt, den wir da jetzt benutzt haben, war, dass man das W mit den Vektoren aus L darstellen konnte. So sind wir ja dann am Ende auf diese Linearkombination gekommen. Das war der Trick. Irgendwas steckt also dahinter. Irgendwas ist besonders an diesen maximal linear unabhängigen Timing. Vielleicht ist das ja immer so, dass man mit denen jeden Vektor aus dem Vektorraum erzeugen kann. Das ist die Begründung, die hier irgendwie dahinter steckt, anscheinend. Und das führt uns zum nächsten Begriff. Wir sind einem Phänomen auf die Spur gekommen, das anscheinend interessant ist und dem wir einen Namen geben müssen. Aber erst nach dem Tafelwischen. So, du hast jetzt wirklich Wochenende.
Entdeckt haben.
steckt jetzt hinter diesem Phänomen, das wir gerade gesehen haben, mit der maximalen linearen Unabhängigkeit?
Der nächste Satz bringt das zusammen mit diesem neuen Begriff, mit dem Begriff der Basis. Der Begriff der Basis ist im wahrsten Sinne des Wortes fundamental. Mit Hilfe von Basen können wir Vektorräume kurz und knackig und knapp beschreiben. Mit Hilfe von Basen werden wir später in der Lage sein, Vektorraumhomomorphismen kurz und knapp und knackig zu beschreiben. Wir werden ihre Eigenschaften ganz leicht erkennen können mit Hilfsmitteln, mit sozusagen kombinatorischen Objekten, bei denen wir fast vergessen können, was da in Theorie alles so dahinter steckt, weil es so einfach ist, damit zu arbeiten. Aber all das hängt vom Begriff der Basis ab. Der ist wirklich grundlegend in jeder Hinsicht. Jetzt haben wir unsere Generalvoraussetzung. So wie immer. Und wir nehmen uns eine Menge B her. Und wir werden jetzt auf unterschiedliche Art und Weise charakterisieren, was es heißt, eine Basis zu sein. Sodass Sie dann später, wenn Sie zeigen wollen, dass irgendetwas eine Basis ist, sich eine der Möglichkeiten aussuchen können, je nachdem, was Sie gerade gut finden. Das hier ist wieder ein Teilmengezeichen. B ist eine Teilmenge von V. Dann sind die folgenden Aussagen gleichwertig. Jeden Vektor immer nur genau eine Möglichkeit, wie man ihn schreiben kann. Das macht das Leben so viel einfacher.